Das gleiche in Grün Weekly am 6. März 2026. Herzlich willkommen. Ich habe schon lange davon geträumt, der Moment musste kommen, denn wenn wir wöchentlich senden, passt das eben nicht immer so, dass wir von zu Hause senden. Timo Landner, wo treffe ich dich heute?
Ja, nicht in meiner Kemenate, falls du das hören willst. Nee, ich bin im Hotel.
Sehr gut. Wir freuen uns, dass du dein Reisemikrofon dabei hast. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich hatte ja beim letzten Mal schon die Pulk-Studie vorgestellt, die die wirksamsten Maßnahmen, um Treibhausgasemissionen zu senken, gerankt hat. Die Überraschung war, dass für 2030 die Elektrifizierung des Güterverkehrs nicht auf den ersten 5 Plätzen lag, wie du dich ja erinnerst. Nämlich, da waren andere Maßnahmen wie eben die Wärmepumpe oder eben Solar auf dem Dach genannt. Und das lag vor allem an der Transformationsgeschwindigkeit, sprich der Verfügbarkeit der E-Lkw auf der Anbieterseite, als aber auch der noch hohe Kaufpreis in Verbindung mit einer ROI-Betrachtung. Das führt halt dazu, dass die Elektrifizierung des Verkehrs eben nicht unter den Top 5 war. Nichtsdestotrotz, und das hat die Studie ja auch herausgearbeitet, bleibt die Dekarbonisierung des Transports und eben die Elektrifizierung auf lange Sicht der Hebel schlechthin. Und ich habe heute eine Studie mitgebracht, die aufgreift, wie der Glaube in der Logistik an eine solche Zukunft aussieht. Es ist die vom Öko-Institut in Auftrag gegebene Studie Akzeptanz von E-Lkw in der Logistikbranche. Diese ist nämlich vor ein paar Wochen erschienen und untermauert letztendlich den Eindruck, den wir beide hier auch schon im Podcast des Öfteren schon hervorgehoben haben. Zunächst mal zur Methodik. Die war nämlich recht, ich sage jetzt mal einfach, in Anführungszeichen einfach, denn im Sommer 2025 wurden über 200 Leitungspersonen der Logistikbranche in Deutschland befragt. Mit dem Schwerpunkt Wirtschaftszweig Güterbeförderung im Straßenverkehr. Äußerst divers, wenn es um Unternehmensgröße geht und so weiter und so fort. Die Studie erfasst Meinungen zu alternativen Antrieben, Ladeinfrastruktur und politischen Rahmenbedingungen sowie Zukunftserwartungen der Branche. Na, was sind jetzt die Kernergebnisse? Zunächst mal, nur ca. 5% der Unternehmen setzen bereits heute E-Lkw ein. Das ist noch recht wenig. 61% der Unternehmen beschäftigen sich mit der Beschaffung von Batterie-Lkw. Und 25% rechnen damit, dass batterieelektrische Lkw Standard bis 2030 sein werden. Und 52% rechnen mit einem teilweisen Einsatz bis 2030. Zusammengefasst erwarten also 77%, knapp 3/4, dass batterieelektrische Lkw gesetzt sein werden. Wenn wir die Umfragen aus 2021 anschauen, dann können wir hier schon von einem Kipppunkt in der Meinung sprechen. Denn damals glaubt nur 5% daran, dass die Batterie das Rennen machen wird. Die Branche sieht die Zukunft klar beim batterieelektrischen Lkw. Wasserstoff hingegen hat gegenüber 2021 deutlich an Bedeutung verloren. Weniger als die Hälfte erwartet, dass Wasserstoff-Lkw bis 2030 Standard oder zumindest teilweise eingesetzt werden. 2021 waren es noch 80%. Biokraftstoffe und gasbetriebene Fahrzeuge spielen auch eher eine untergeordnete Rolle. Bis 2030 plant rund 1/4, 28%, um genau zu sein, der Unternehmen punktuelle und umfassende Investitionen in Ladeinfrastruktur. Alles Taco also, könnte man meinen. Nee, es gibt also noch Blindspots, die auch diese Studie untersucht hat. Denn viele Unternehmen verfügen über wenig Wissen zu Netzanschluss, Strompreisen und Gesamtkosten der E-Lkw. 61% haben die Gesamtnutzungskosten nicht mit Diesel verglichen. Das ist eine der größten Problematiken meiner Meinung nach, dass diese TCO-Betrachtung eben noch nicht Einzug erhalten hat. Auch in vielen anderen Bereichen im Übrigen. Weniger als ein Drittel kann die Mautbefreiung für emissionsfreie Lkw korrekt einordnen. Und fehlende öffentliche Ladepunkte nennen etwa 50% als Grund gegen die Beschaffung eines E-LKWs. Und zu den häufigsten Gründen gegen eine Beschäftigung mit E-LKW zählen mangelnde Reichweite, das ist das Hauptargument, mangelnde Rentabilität und fehlende Ladeinfrastruktur. Das ist ein Thema und ich habe da, glaube ich, eine gute Idee, lieber Moritz, wie wir auch dem entgegenwirken können. Aber dazu später mehr.
Genau, ich hätte auch eine Idee, aber da sagen wir noch nichts zu. Was ich an solchen Studien, also sie sind ja immer sehr interessant, aber so extra Schmanker sind dann, wenn man diejenigen, die sagen, finde ich doof oder so, dann mal testet oder selbst die sich damit beschäftigen, mal testen, ob sie eigentlich das ganze Bild aufmalen könnten. Und mit Mautbefreiung, das ist ja nur wirklich ein sehr zentraler Teil von so einer Kostenabwägung. Und Aber insgesamt, ja, gute Nachricht. Also 61% beschäftigen sich mit der Beschaffung. Das kann natürlich auch sein, sie haben mal, sag ich mal, das erste Mal drüber nachgedacht, bis wahrscheinlich die Order steht. Aber das ist ja ein gutes Zeichen.
Das stimmt. Moritz, was hast du uns mitgebracht?
Wir bleiben elektrisch. Also wie wir gerade gehört haben, auf der Straße scheint das ja kaum mehr aufzuhalten. Auf der Schiene ist es ja ohnehin schon lange ein Riesenthema, eben aufgrund der Oberleitung. Auf See und in der Luft scheint Elektrifizieren bisher nicht zu gehen, denn die Batterien sind einfach zu groß und schwer, um ausreichend viel Energie vorhalten zu können, um solche Kolosse entweder in der Luft zu halten oder eben übers Meer zu schieben. Bloomberg berichtet nun am 17. Februar unter dem Titel »The Ships that move global trade are going electric« über ein neues chinesisches Containerschiff, die Ningwan Diankun.
Bitte nochmal?
Oder so ähnlich. Ja, da hatte ich schon Angst vor, das auszusprechen. Ist genauso gekommen. Wurde Anfang des Monats ausgeliefert, voll elektrisch und mit einer Kapazität von 740 TEU und Containerbatterien, die entweder im Hafen getauscht oder per Landstrom geladen werden können. 10 solcher Containerbatterien sind da drauf, mit einer Kapazität insgesamt von etwa 400 E-Auto-Batterien. 740 TU, Timo, ist das viel?
Boah, ja.
Ja, das sind die bösen Fragen an Menschen, die sich mit Intralogistik befassen. Das ist natürlich überhaupt nicht viel. So, das größte Containerschiff der Welt, es müsste noch die MSC Irina sein, fast über 24.000 TEU. Ah. Klingt also erstmal nach einer Randnotiz, aber die Flotte, das sind eben nicht nur diese Giganten, sondern auch die sogenannten Feeder-Schiffe. Kleine Schiffe, die große Häfen mit kleinen Häfen verbinden. Mhm. Und mehr als die Hälfte der weltweiten Containerflotte liegt unter 3000 TEU. Und auf diese Schiffe entfällt rund ein Fünftel aller CO2-Emissionen der Containerschifffahrt. 740 TEU sind natürlich nun auch noch deutlich unter 3000. Aber es ist ein Anfang und es ist nicht so, dass diese Schiffe irrelevant wären, nur weil sie klein sind. Die gibt es, die wird es zukünftig geben und das ist ein guter erster Schritt. Und die Entwicklung nimmt Fahrt auf, ist jetzt nicht das einzige Beispiel, was es da gibt. Ein norwegisches Unternehmen baut gerade zwei 850 TU Batterieschiffe. COSCO fährt seit 2024 elektrisch auf dem Yangtze und das norwegische Schiff Yara Birkeland ist schon seit 2022 in Betrieb, deutlich kleiner mit 120 TU. Eine Studie zeigt, dass Batterieantrieb auf Routen unter 1000 Kilometern schon heute wirtschaftlich konkurrenzfähig sein kann. Mhm. Bei weiteren sinkenden Batteriekosten und einem CO2-Preis sogar auf bis zu 2500 Kilometern. Werden wir mal sehen, aber auch da etwas, was man vielleicht, um jetzt mal auf deine Meldung von eben zurückzukommen, wo man 2021 vielleicht auch noch ganz anders drüber gedacht hätte und jetzt sieht, naja, vielleicht geht's ja doch.
Das ist etwas, was ich komplett gar nicht auf dem Radar hatte, dass so etwas überhaupt irgendwie in Entwicklung ist. Deswegen eine für mich völlig überraschende News.
Das ist ja hier auch letztlich das Format, ne? Das, was ich dir sonst vielleicht so schicken würde, sprechen wir einfach laut aus und dann können es andere auch hören. Auch die Studie zu EKW und der Akzeptanz habe ich nicht gelesen. Also gut, dass du das gemacht hast. Nächstes Thema. Erinnerst du dich an diese sogenannte Mega-Study, die ich vor 2 Wochen vorgestellt habe?
Ja, natürlich.
Da ging es um die Frage, welche Aktivierungen Menschen dazu bewegen, pro Klimaschutz aktiv zu werden. Weißt du noch, was die effektivste Aktivierung ist?
Kollektive Wirksamkeit.
Genau. Also Beispiele, in denen gemeinsam was erarbeitet und erreicht wurde, so vielleicht auf lokaler Ebene, das zu zeigen und das veranlasst Leute eben deutlich besser aktiv zu werden als zum Beispiel negative Gefühle oder selbst Co-Benefits und so weiter. Vor 2 Wochen könnt ihr nochmal reinhören, falls ihr das verpasst habt. So, mit diesem Wissen im Hinterkopf bin ich über eine Umfrage gestolpert, die ich sonst vielleicht gar nicht weiter angeguckt hätte. Eine Umfrage der NGO RARE aus den USA. Wenn ich es richtig verstanden habe, beschäftigen die sich so mit community-zentrierten Nachhaltigkeitsprojekten und fördern die. Und RARE gibt den sogenannten Climate Culture Index heraus. Erhoben in den USA, also geht dann viel in dem Report auch um die 2 großen politischen Lager. Ein Ergebnis der Studie ist ein Perception Gap. Und das ist letztlich auch die Grafik, über die ich da gestolpert bin. Und die untersucht, oder in dieser Frage wird im Grunde 7 Climate Policies untersucht. Das ist einmal Food Waste reduzieren, Solarpaneele installieren, Wärmepumpe, weniger Fleisch essen, elektrisches Auto fahren und Carbon Offsets kaufen. Und für jede dieser Interventionen letztlich wurde nun gefragt, was glaubt ihr, wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung, die das unterstützen würde? Und dem gegenübergestellt hat man den tatsächlichen Anteil der Bevölkerung, der das unterstützen würde. Was meinst du, Timo, wie groß ist so das durchschnittliche Gap zwischen denen, die es tatsächlich unterstützen und denen, von denen ich glaube, dass sie es unterstützen?
Prozentual wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ich würde sagen, gefühlt 30-40%.
Du wusstest es nicht, das können wir verbriefen, aber 30% sind es, genau. Mhm. Also bei Food Waste zum Beispiel, 91% der Befragten sagen, ja, ist sinnvoll, um irgendwie Klimaauswirkungen zu minimieren. 62% ist die erwartete Unterstützung. Und das zeigt sich im Grunde bei allen, selbst bei Carbon Offsets, 62% sagen, ist eine gute Sache, 31% denken, dass, oder es wird gedacht, dass 31% der Menschen sagen, ist eine gute Sache. Ein riesiges Gap in allen diesen Maßnahmen. Mhm. Eine Studie in UK kommt zu sehr ähnlichen Ergebnissen, ist wahrscheinlich auch total menschlich, solche Fehleinschätzungen zu treffen. Und ich bin sicher, wir würden ähnliche Ergebnisse auch in Unternehmen finden, so wo Nachhaltigkeitsmanager vielleicht glauben, dass ihr Kurs von weniger Mitarbeitern unterstützt wird, als das tatsächlich der Fall ist. Ziel muss es also sein, und die Studie hat eine ganze Menge Handlungsempfehlungen für verschiedene Stakeholder. Im Großen geht es darum, dieses Perception Gap zu schließen, zum Beispiel durch so Nachrichten im Sinne von »Du bist nicht allein«, durch glaubwürdige Statistiken, die eben zeigen, das sind viele, und durch Nutzung vielleicht von starken, akzeptierten Stimmen in der Belegschaft, die eben die Nachrichten ja besser verbreiten, als man das vielleicht selbst könnte. Kommunikation nach innen ist, glaube ich, wirklich unterschätzt als Hebel in dieser ganzen Transformation.
Apropos kollektive Wirksamkeit. Ich habe noch eine Empfehlung mitgebracht. Und zwar kommt die eigentlich aus der Community, aus unserer Community, denn der liebe Felix Feldmann von Autostore hatte mich darauf hingewiesen. Liebe Grüße an der Stelle. Es geht um den 10. Pioneers of Change Online Summit. Das ist ein kostenloser deutschsprachiger Online-Kongress, der Menschen inspiriert, konkrete Schritte für eine sozial-ökologische Zukunft zu gehen. Mit über 30 inspirierenden Impulsen, Interviews und Erfahrungsberichten. Der Summit findet nächste Woche vom 12. bis zum 23. März statt. Wohlgemerkt online. 100% kostenfrei, einfach Anmeldung per E-Mail. Der Summit wird von dem gemeinnützigen Verein Pioneers of Change aus Österreich organisiert, der seit 2010 schon Netzwerke, Inspirationen und Bildungsangebote für eine lebenswerte Zukunft fördert. Das Format, das sind täglich neue Gespräche, Interviews und Impulse mit mehr als eben genau diesen 30 Vordenkern, die ich gerade genannt habe, Aktivisten, Gestalterinnen aus unterschiedlichen Feldern, von Nachhaltigkeit über Gesellschaft bis zu innerer Entwicklung. Und vorab gibt es 2 kostenlose Filmwochenenden, quasi als Einstimmung. Das erste Filmwochenende ist leider schon vorbei, das war nämlich letzte Woche, aber das nächste, das ist jetzt an diesem Wochenende, vom 6. bis zum 8.3. Auch hier, Anmeldung per E-Mail reicht, keine Paywall, keine Kosten, kein nichts. Folgende Filme werden dabei gezeigt. Einmal Vandana Shiva, Ein Leben für die Erde. Das ist ein Porträt einer globalen Umweltaktivistin, den auch viele wahrscheinlich unserer Zuhörer schon mal gehört haben, den Namen. Imprint, das ist eine filmische Reise zu Projekten rund um Lebensgestaltung und Gemeinschaft. Und Re-Earth, Rights of Nature, das ist eine Vision für die Rechte der Natur. Zudem gibt es auch bei dem Summit Interviews mit den Filmemacher und Filmemacherinnen im Anschluss quasi an dieses Wochenende. Die Links zum Summit werden wir auch wie immer in den Shownotes zeigen. Ich habe mich da angemeldet. Das ist eine Empfehlung von mir, ohne dass ich gesehen habe, was dieser Summit halt bietet. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal in 2-3 Wochen darüber berichten, wie es tatsächlich war. Aber ich denke, anmelden kann man sich und so ein paar Sachen als Inspiration sind mit Sicherheit empfehlenswert an der Stelle.
So, eine gute Nachricht zum Ende. Gender Pay Gap. Unsere Branche schneidet überraschend gut ab. Die Tagesschau hat Ende Februar über neue Zahlen des Statistischen Bundesamts berichtet. Und da war eine Zahl dabei, die aufhorchen lässt. Im Wirtschaftszweig Verkehr und Lagerei liegt der Gender Pay Gap bei gerade mal 3%. Aufhorchen lässt natürlich auch schon, dass die Logistik mit positiver Konnotation in den Medien auftaucht. Da freut man sich auch schon drüber, denn ansonsten ist ja eher der Fall, wenn es irgendwo geknallt hat, wenn irgendwas nicht läuft oder so. Zurück zum Gender Pay Gap. Zum Vergleich, im Durchschnitt aller Branchen verdienen Frauen in Deutschland 16% weniger pro Stunde als Männer. In Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und in den freiberuflichen und wissenschaftlichen Berufen liegt der Gap bei jeweils 25%. Wir haben drei. Also ausgerechnet Logistik gehört beim Thema Lohngleichheit zu den fairsten Branchen überhaupt. Was meinst du, Timo, woran liegt das?
Wenn ich jetzt ein wenig zynisch drüber nachdenke, dann wahrscheinlich, weil das Lohnniveau eh schon sehr niedrig ist.
Es ist eine offene Frage, habe ich mich nämlich auch gefragt. Also wir haben wahrscheinlich vielleicht im Vergleich zu anderen klarere Entlohnungsstrukturen. Es ist körperliche Arbeit, wenig Spielraum für informelle Gehaltsverhandlungen vielleicht. Das wirkt sich offenbar irgendwie egalisierend aus. Und natürlich ist einfach insgesamt ein niedrigeres Gehaltsniveau. Ne? Zum Teil wahrscheinlich dicht am Mindestlohn. Könnte eine Rolle spielen. Ich freue mich jetzt einfach erstmal über eine gute Nachricht und Logistik in Kombination. Aber es ist ein Thema, in das ich, glaube ich, gern mal tiefer mich eingraben würde, weil man sich ja schon fragen muss, woran liegt's? Liegt's nur an niedrigerem Lohnniveau? Denn wenn man zum Beispiel Ost und West vergleicht, ist auch in Ost, wo das Lohnniveau insgesamt einfach deutlich niedriger ist, auch das Gap deutlich kleiner prozentual. Genau, vielleicht da bei nächster Gelegenheit mal mehr dazu, aber nur 3% klingt erstmal gut. So, das war Weekly für heute. Wir entlassen Herrn Landner jetzt in seinen geheimen Job dort in dem Ort, wo er sich wohl auch immer befindet. Wir sind gespannt. Vielleicht können wir ja später bei LinkedIn lesen, was du tatsächlich getrieben hast an dem Ort. Bis nächste Woche. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.